Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, mit euch, bei euch zu sein. Und unser Thema, halte fest. Halte fest, was du hast. Ich möchte nochmal ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, danke, dass wir vor dir kommen dürfen. Als Gemeinde, Geschwister im Glauben. Vor dir kommen dürfen und wissen, du bist gegenwärtig. Danke, Herr, dass du eine Botschaft für uns hast. Und ich möchte einfach beten, dass du unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest, dass wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Aber Herr, dass wir auch dies wahrnehmen, was du uns sagst und wiederum dies auch anwenden in unser Leben. Und nochmal, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, die Stelle wurde ja erwähnt, Offenbarung Kapitel 3. Ich möchte diese eine Sendschreiben, es sind ja insgesamt 7 Sendschreiben, also 7 Briefe von Jesus an 7 Gemeinden in Kleinasien. Und da lesen wir diese sehr positive, kurze Brief an die Gemeinde in Philadelphia, wo wir lesen ab Vers 7 von Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinem Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommen und von meinem Gott aus. Und meinen neuen Namen. Und wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nochmal Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wir wollen uns ein wenig Gedanken machen auf diesen einen Satz, im Kontext natürlich von Philadelphia, wo es steht, halte fest, was du hast. Der Herr sagt nicht, suche ständig etwas Neues. Er sagt nicht, passe dich an einen gewissen Weltlauf, einen gewissen Gedankengut. Er sagt nicht, mach es dir leichter. Nochmal diese 3 Punkte, suche nicht ständig etwas Neues. Eine Tendenz, die auch unter uns Christen sehr stark ist. Oder diese bewusste oder unbewusste Entscheidung, passe dich an. Und dann wiederum Widerstand, wer will sie? Aber der Herr sagt nicht, mach es dir leichter. Er sagt, halte fest, was du hast. Halte fest. Und halte fest heißt, man kann es auch verlieren. Sonst würde er es ja nicht sagen, wenn wir es haben und nicht verlieren können, sondern er warnt, es ist eine Warnung, eine indirekte Warnung, halte fest, was du hast. Das heißt wiederum, es werden auch Kräfte kommen, die es dir wegnehmen wollen. Ja, festhalten ist dann dort nötig, wo eine Kraft versucht, uns etwas aus der Hand zu nehmen. Und diese Kraft, sichtbar und unsichtbar, schleichend, oder macht man sehr aggressiv und schnell. Ich glaube, in unserem Kontext sollte man mehr das Schleichende wahrnehmen. Nicht immer plötzlich, nicht immer durch offene Verführung, oft sehr, sehr langsam. Wird uns etwas weggenommen. Halte fest, was du hast. Warum? Wie kann es kommen? Eine Wahrheit, die uns früher kostbar war, wird auf einmal so nebensächlich oder wie selbstverständlich. Eine Überzeugung, für die wir früher eingestanden sind, wird allmählich unbequem. Es passt nicht mehr zu unserer Kultur. Es passt nicht mehr zu unserem Umfeld. Wir sind ja im 21. Jahrhundert angekommen, wird dann argumentiert. Und dennoch, Gottes Wort bleibt gleich. Und dann gewisse geistliche Grundsätze werden auf einmal relativiert. Ja, man muss es nicht so eng nehmen. Es gibt tatsächlich Sachen, die muss man nicht so eng nehmen. Aber wenn es um göttliche Wahrheit geht, wenn es um Gottes Wort geht, wenn es um einen Maßstab geht, welchen Gott uns in sein Wort gibt, vollkommene Wort Gottes, dann wollen wir es so nehmen, wie es steht. Aber sind wir ehrlich, jeder prüfe sich selbst, wie schnell relativieren wir etwas. Wichtige geistliche Grundsätze. Und dann kommt dieser Kompromiss. Und wir gehen einen Kompromiss und tief in uns sagen wir, es ist ja nicht so schlimm. Also es wird verharmlost. Der Herr sagt aber, halte fest. Und er sagt nicht, halte fest an, also habe etwas. Er sagt, halte fest, man kann es verstehen, bewahre es, verteidige es, kämpf dafür. Lass kein Kraft dieser Welt es dir wegnehmen. Halte fest. Ja, was ist dies, was wir festhalten? Wird uns diese Frage stellen, was ist uns geistlich kostbar? Was ist uns geistlich kostbar? Was ist uns wichtig? Ist es wirklich das Wort Gottes? Die Person des Herrn Jesus? Oder das Gebet, begegne immer wieder, dass das Gebet nicht mehr so gelebt wird, wie es im Wort Gottes gelebt wird. Ein ganz banales Beispiel und dennoch ein wichtiger. Sollten wir vorm Essen beten, ja oder nein? Jetzt können wir zum Wort Gottes gehen und sagen, ja, aber nirgendwo im Wort Gottes sehen wir einen Befehl, dass ich vorm Essen beten sollte. Stimmt's? Kein Befehl. Kein Befehl, also bin ich frei. Das stimmt eigentlich. Nur was tut Jesus? Was tut Jesus, wenn er 5000 Menschen das Essen gibt und diese 5000 waren hungrig? Sie wollten endlich essen. Und dann, was tut Jesus voraus? Er dankt Gott. Also wenn Jesus selbst es macht, lass uns von ihm ein Beispiel nehmen. Auch wie unser Alltag. Was tut Paulus? Lesen wir nicht nur einmal, aber auf dem Schiff. Alle sind außer Kraft und er ermutigt sie jetzt. Dieses Schiff geht unter, aber ihr esst jetzt, damit ihr Kraft habt für die nächste Zeit. Und ihr werdet alle gerettet werden, aber esst was. Und was tut er? Mitte dieser Chaos und Sturm, er betet und dankt. Und dann wird gegessen. Ich würde es nur so nebenbei sagen, ja, ist es wichtig, ja oder nein? Wir finden Grundsätze im Wort Gottes, wollen wir daran halten oder wollen wir uns ein gewisser säkulärer Gedanke gut anpassen? Aber allgemein Gebet, betet alle Zeit. Ohne Unterlass und so weiter. Dann weiter. Ist mir die Gemeinschaft der Gläubigen kostbar? Gemeindeleben, die Erwartung seines Kommens, das reine Gewissen. Oder ist unser Gewissen eventuell nicht mehr so, wie es mal war, weil wir uns an gewissen Weltlauf angepasst haben? Wie geht es um geistliche Überzeugungen? und dann bewusst, ich will dem Herrn dienen. Und jeder antwortet für sich selbst, wie er dazu steht. Und da kommt aber die Frage, mit all diesen Punkten, wo wir jetzt gesehen haben, was ist in meinem Leben davon geblieben? Man kann eine Bibel besitzen, ich nehme an, jeder von uns hat mindestens 1 bis 10 Bibel zu Hause, stimmt's? Mindestens. Und dann fragt man sich, ja, ich besitze eine Bibel. Und dann redet Gottes Wort noch zu mir? Ja, oft redet das Wort Gottes kaum noch zu mir. Man kann eine Lehre kennen und sie innerlich längst nicht mehr lieben, weil es nicht mehr in unseren Weltlauf hineinpasst. In dies, was die Welt erwartet. Ein Beispiel, diese Treue, Reinheit bis zur Ehe. Das wird heute ziemlich so, ja, muss man nicht so ernst nehmen. Ja, Gott will es so, aber ja, wir sind halt in einer anderen Zeit. Der Gottesdienst, der Versammlung, ja, wenn ich mal Lust habe, dann gehe ich. Aber Gottes Wort erwartet was anderes. Stellung von Mann und Frau in der Gemeinde, in der Gesellschaft, die Erwartung Gottes anhand sein Wort, was sieht Gott als Lüge und was nicht. Also solche Gedanken, redet Gottes Wort noch zu mir? Ja, nochmal, man kann Wahrheiten erkennen und sie dennoch verwerfen. Man kann regelmäßig sogar in der Gemeinde gehen und geistlich trotzdem auf Distanz bleiben. Jeder prüfe sich selbst, aber oft nach einer Predigt kommen Menschen und sagen, das Wort Gottes hat mich berührt. Ich habe erkannt, ich muss dies und jenes anders angehen. Und dann eine Woche später ist nichts mehr davon. Oft 2 Tage später schon. Man erkennt, aber lässt man Gott auch zu einem reden? Festhalten an diese biblische, göttliche Wahrheiten? Man kann über die Wiederkunft Christi sprechen, das machen wir oft in unserer Gemeinde. Diese Hoffnung haben, der Herr kommt, aber zugleich leben, als würde er gar nie kommen. Und vielleicht besteht unser Problem nicht darin, dass wir zu wenig wissen. Vielleicht besteht unser Problem darin, dass wir das, was wir wissen, nicht mehr daran festhalten. Und ja, Philadelphia, diese Gemeinde Philadelphia, sehr erstaunlich, was man über diese Gemeinde liest. Erstmal, Gott tadelt sie nicht. Jesus tadelt diese Gemeinde nicht. Nur 2 von diesen 7 Gemeinden werden nicht getadelt. Aber er sagt, du hast eine kleine Kraft. Eine kleine Kraft. Und das ist bemerkenswert. Er sagt nicht, du bist stark. Er sagt nicht, du bist so beeindruckend. Er sagt nicht, du hast großen Einfluss. Er sagt, du hast eine kleine Kraft. Aber dann folgt dieser wichtige Satz. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Da geht es. Und genau darum geht es. Er sagt nicht, nochmal, du bist groß. Du bist sichtbar, du hast viel Erfolg, sondern du bist treu. Einfach nur treu. Und wir müssen sehen, wir leben in einer Zeit, wo ja, Treue nicht mehr wirklich so geschätzt wird. In vieler Hinsicht nicht. Wir leben in einer Zeit, in der fast alles nach Wachstum, Reichweite, Wirkung und Erfolg beurteilt wird. Aber der Herr beurteilt anders. Er beurteilt nicht nach einer Statistik, wie viele Menschen haben wir erreicht für Christus. Wie groß ist die Gemeinde oder das Werk? Wie stark ist unser Einfluss in der Gesellschaft? Oder wie sichtbar sind wir? Schauen andere auf uns und sagen, wow, die sind ja unglaublich. Der Herr beurteilt Philadelphia anders. Du hast wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Darum geht es dem Herrn. Und da schenkt der Herr schlussendlich auch an Frucht. Diese Gemeinde Philadelphia wird ja oft historisch, chronologisch auf die Gemeinde während der Erweckungszeit ausgelegt. Eine Gemeinde nicht mit viel Kraft, Finanzen und so weiter. Aber durch diese kleine Kraft ist eine weltweite Erweckung entstanden. Bleibe treu und der Herr wird wirken. Ja, vielleicht sind auch wir schwach. Vielleicht haben wir wenig Einfluss, vielleicht auch in unserer Nachbarschaft, in der Gesellschaft. Vielleicht können wir Macherentwicklung nicht aufhalten, aber eins können wir, einfach nur treu zu bleiben. Treu zu bleiben, so wie es der Herr von uns verlangt. Halte fest. Aber halte fest heißt, es ist kein nostalgischer Aufruf. Da müssen wir auch aufpassen. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise an etwas festhalten. Zum Beispiel, man kann an Gewohnheiten festhalten. Oder an Traditionen. Traditionen mögen gut sein, aber Achtung, Traditionen sind nicht automatisch etwas Geistliches. Und sind nicht auf das, was der Herr uns sagt, halte fest. Wir können an menschlichen Formen festhalten oder persönliche Vorlieben. Aber all das meint der Herr nicht. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz, früher war alles besser. Wirklich? Wirklich? War es wirklich alles besser? Also teilweise bin ich noch schockiert. Ich habe gerade ein Hörbuch gehört von Goethe. Ich war überrascht, wie gottlos der Gesellschaft zur Zeit der Goethe war. Und das ist schon länger her. Wie er selbst in einer wilden Ehe über 15 Jahre lebte mit einer Frau, die 20 Jahre jünger war. Und das wurde irgendwie alles akzeptiert. Also lassen Sie uns einfach aufpassen mit diesem Satz, früher war alles besser. Wir schauen sowieso nicht zurück, wir schauen nach vorne. Und die Frage an uns ist, was heißt das für uns, halte fest? Und da kommt diese wichtige Frage auch, was Philadelphia angeht. Es geht, was sagt Gott in sein Wort? Und das ist dieser entscheidende Unterschied. Wir halten nicht fest, weil etwas alt ist, vielleicht sogar bewährt ist. Wir halten fest, weil es wahr ist. Wir halten nicht an menschliche Formen fest, nur weil es sie gewohnt sind. Wir halten an Gottes Wahrheit fest. Ich habe eine Gemeinde besucht. Diese Gemeinde war eine sehr turbulente Zeit hinter sich. Diese Gemeinde war über Jahrzehnte gemeint biblisch, aber es war eher traditionell gesetzlich. Und diese traditionelle Gesetzliche hat einen Rahmen gegeben, wo lange Zeit die Leute sehr geschützt waren. Aber die Leute wussten gar nicht, warum sie so wandeln, wie sie wandeln. Es wurde einfach erwartet. Kleidung, der Frisur und vieles andere. Die Art, wie man Gottesdienst feiert. Aber dann kam es zu einem Chaos, wo dann eine neue junge Generation hineinkam und sie wollte wissen, warum tun wir das, was wir tun? Bringt es uns näher zu Gott, ja oder nein? Ist es dies, was Gott von uns verlangt im Wort Gottes? Sind unsere Überzeugungen biblisch oder sind es einfach traditionelle Überzeugungen? Und diese Gemeinde ging zu einer sehr turbulenten Zeit hindurch, wo dann schlussendlich verstanden wurde, nicht Tradition hält uns fest, sondern nur eins, Gottes Wort, biblische Wahrheit, göttliche Wahrheit. Und so sagt auch Paulus Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 13. Natürlich dürft ihr eure Bibel öffnen, wenn ihr eine dabei habt. Wir halten ja fest am Wort, ja. 2. Timotheus 1, Vers 13. Da lesen wir, wie Paulus ihm sagt, Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Sagt der eine oder andere vielleicht, aha, das war ja von Paulus zu Timotheus, gewisse Traditionen. Nein, es geht um das Wort selbst, das Wort Gottes. So wie es Paulus auch an Timotheus weitergab, damit er später, was lesen wir, 2 Vers 2, und was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das Wort muss weitergebracht werden, muss weiter verkündet werden, es muss gelebt werden. Timotheus, lebe es, halte daran fest und gib es andere treue Menschen weiter, die wiederum andere es auch weitergeben. 2. Thessaloniker zum Beispiel 2, Vers 15, 2. Thessaloniker 2, 15, da lesen wir, wie Paulus die Gemeinde sagt, so steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, es sei durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Also durch das gepredigte Wort, durch einen Brief, und wir würden noch ergänzen, durchs Wort Gottes selbst. Haltet daran fest. Klammert euch an diese eine Wahrheit. An Gottes Wort. Ja, was bringt den Einzelnen loszulassen? Was bringt uns auch als Christen manchmal an dieser Wahrheit nicht mehr festzuhalten? Vielleicht rede ich zu einem Publikum, wo sagt, ja, das geht mir nicht wirklich etwas an, ich stehe fest. Und dennoch, lass uns ganz ehrlich mit uns selbst sein. Wie stehe ich wirklich? In der Gesellschaft? In meiner Ehe? In meiner Familie? Nachbarschaft? Aber auch, ganz klar, in Bezug auf dies, was Gott von mir verlangt. Ja, was hindert uns oft? Tatsächlich ist der Spott anderer. Ein junger Mann sagt, ging in die Armee und sagte nach der Armeezeit, ich habe Glück gehabt, keiner hat gemerkt, dass ich Christus gehöre. Hä? Du hast kein Glück gehabt. Aber ich verstand, was er meinte. Er hatte nicht diese Kraft, zu dieser biblischen Wahrheit zu stehen. Er hatte Angst vom Spott gehabt. Ach, du Stündler oder weiß ich was, würde dann für Sprüche fallen. Und in Liebe bezeugte er nicht seine Überzeugungen. Deshalb in Israel, unter den messianischen Juden, die jungen Männer müssen ja mit 18, 19 in der Armee, die jungen Frauen auch, die Männer für 3 Jahre, die Frauen für 2 Jahre. Und da gibt es so ein Programm, wo sie vorbereitet werden auf eine sehr intensive Zeit. In einer Gesellschaft ohne Gott, in großer Herausforderung, wo auch Spott und Hohn eine große Rolle spielen, aber weltliche Herausforderungen, Unzucht und so weiter. Und da muss man wirklich fest sein, feststehen im Wort, in Gottes Vertrauen, in seine Verheißungen. Zurück zu uns. Also, es kann der Spott anderer sein, der mich hindert. Aber dann wiederum der Wunsch, akzeptiert zu werden. Also ich schweige lieber einmal zu viel, als für die göttliche Wahrheit dazustehen. Vielleicht ist es ein attraktives Leben, sagte mir eine Frau, die in einer Firma gearbeitet hat. Geschäft und Glaube muss man voneinander trennen. Sie war in der Kader. Also keiner soll wissen, dass ich Christus gehöre. Sagte ein bekannter Geschäftsmann, großer Besitz. Er sagte, ja, wenn man Geschäfte macht, kann man nicht immer nach dem Maßstab der Bibel handeln. Das stimmt in Bezug auf die, wo in der Welt Geschäfte machen. Aber wir Christen, die wir das Wort Gottes haben, den Geist Gottes haben, wir haben nur einen Maßstab und der ist das Wort Gottes. Ein Freund von mir, der eine Fabrik hat, also nein, der baut Häuser in Israel und musste jemand eine Offerte geben. Und in Israel ist es so gang und gäblich, ja, wie viel zahle ich schwarz und wie viel offiziell? Ja, da stellt er diese Frage, also wie viel schwarz, wie viel offiziell? Also wie viel auf der Quittung, wie viel nicht? Und dann sagte mein Kollege, ja, das kann ich nicht, bei mir ist alles mit Quittung. Und dann wusste er, er wird wahrscheinlich dieses Haus nicht bauen können, weil der andere wird wahrscheinlich eine attraktive Offerte geben. Eben, 50-50, ja. Zwei Wochen später bekam er einen Anruf, ja, ich nehme dich. Weil wenn du sogar die Behörde oder der Staat nicht reinlegst, dann wirst du ja auch genauso treu sein gegenüber mich. Dann weiß ich, ich kann dir vertrauen. Das war eine gute Überlegung der Person, ja. Aber da sieht man, der Herr sorgt. Wir müssen einfach da vertrauen und kein weltliche Kompromisse hineingehen. Ja, gehe ich Kompromisse hinein in meine Beziehung? Mann und Frau, was erwartet die Welt und was erwartet Gott? Wie sieht es mit beruflichem Vorteil aus? Der Chef verlangt von mir, dass ich bei den Offerten nicht ganz ehrlich bin. Oder er verlangt, dass ich gewisse Geschenke mache, also Bestechung. Was tue ich da? Er verlangt, dass ich Stunden aufschreibe, die ich nie gemacht habe, damit der andere bezahlen muss. Was tue ich da? Wir haben den göttlichen Maßstab im Wort Gottes. Oder geistliche Enttäuschung und darum sind wir nicht mehr so treu. Vielleicht ein Konflikt unter Gläubigen. Vielleicht bin ich auch müde geworden. Oder, und ich glaube, das ist oft ein Problem, eine Lehre, die biblische Lehre, die nicht so angenehm ist und wiederum weltliche Verständnis, der angenehmer ist oder angenehmer klingt. Wo lasse ich los? Wo der Herr eigentlich ruft, halte fest. Manche Menschen verlieren ihre Überzeugung nicht, weil sie widerlegt wurden. Sie verlieren sie, weil sie unbequem geworden sind. In einer Gesellschaft, die einfach anders denkt. Ja, es ist leicht, an einer Wahrheit festzuhalten, solange sie nichts kostet. Dann ist es einfach. Aber wenn sie anfangen, etwas zu kosten, die Echtheit unserer Festhalter zeigt sich erst dann, wenn Treue einen Preis bekommt. Also es kostet uns etwas. Vielleicht Spott und Hohn. Vielleicht ein Jobverlust. Freunde, die gehen. Und vieles andere. Ja, teilweise kostet es auch in der Gemeinde etwas. War jetzt mit jungen Leuten unterwegs und da hörte ich auch so eine Geschichte. Junge Menschen, die begeistert sind vom Wort Gottes, die den Maßstab Gottes erkennen und dann es vor den Ältesten bringen und die Ältesten sagen, nein, ihr seid zu streng mit dem Wort Gottes, ihr bekommt keinen Dienst mehr in der Gemeinde, ihr seid zu konservativ. Ihr nehmt Gottes Wort zu ernst, es ist immer noch Menschenwort. So wurde ihnen von der Ältestenschaft gesagt. Wirklich? Ist es so? Ist nicht Gottes Wort das einzige Maßstab, der für uns primär gilt? Und dann gehen die Kompromisse hinein. Wir müssen auch sehen, dann wenn es kostet, wie sind wir dann? Petrus, voller Überzeugung, konnte er Jesus sagen, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und bis in den Tod zu gehen. Und dann kommt die Versuchung, da kommen die Probleme. Und was geschieht mit Petrus? So krass, er sagt in dieser einen Nacht, ich kenne diese Menschen nicht. Und er beginnt sogar schwören und fluchen. Ich kenne diese Person, Jesus, nicht. Dann, wo Widerstand war, war Petrus nicht mehr der starke Mann. Ja, zwischen Überzeugung und Bewährung liegt manchmal nur eine einzige Situation. Und sind wir ehrlich, wie oft haben wir geschwiegen, wo wir nicht schweigen mussten? Wo sind wir einen Kompromiss eingegangen, Ja, wir brauchen ein Herz, das beim Herrn bleibt. Und wir lesen ja im Text, niemand darf dir deine Krone nehmen. Der Herr sagt, damit niemand deine Krone nehme. Das ist ernst, es gibt etwas zu verlieren, Geschwister. Wir können nicht Christus verlieren. Nicht das ewige Leben, als könnte ein anderer Mensch es uns einfach entreißen. Aber es gibt Lohn, es gibt Bewährung, es gibt eine Krone. Und wenn jemand jetzt denkt im Saal, ja gut, Hauptsache gerettet. Wisst ihr, ein Christ würde nicht so denken. Ein Christ denkt nicht, Hauptsache gerettet. Warum nicht? Weil du den Geist Gottes in dir hast. Es ist der Geist Gottes, der uns immer wieder aufrüttelt. Aber tatsächlich können wir den Geist dämpfen, betrüben, sodass Gott nicht mehr in uns wirken kann. Und dass wir auch keine Frucht mehr bringen. Und dass durch uns kein Mensch sich bekehren. Dass durch uns kein Zeugnis mehr da ist. Ja, umgekehrt, wir werden sogar zu einem negativen Zeugnis. Ein Hindernis für Gottes Wort, für Glaube. Für das Evangelium. Ein Christ wird nicht sagen können, Hauptsache gerettet. Wir haben etwas, was uns auf Ewigkeit erwartet. Und da liegt auch ein Lohn. Und Paulus, er benutzt dieses Bild des Wettläufers in 1. Korinther, Kapitel 9. Ein Läufer kann gut beginnen, aber er kann lange vorne liegen. Aber was ist entscheidend? Das Ziel. Das Ziel. Das dran zu bleiben. Das dran zu bleiben bis zum Schluss. Und wie oft hört man, und lass uns demütig da sein, Zeugnisse von Männern Gottes, Frauen Gottes, die so gut angefangen haben, mit voller Elan und Freude und Überzeugung. Und auf einmal im Alter kommen diese Kompromisse, Anpassungen, sodass das Gesamte, was aufgebaut wurde zur Ehre Gottes, von einem Moment zum anderen zerstört wurde. Eine sehr bekannte Prediger aus den USA, ich habe ihn sehr gern gehört, sehr scharfsinnig. Und jetzt, auf einmal hört man 5 Jahre Affäre mit einer 30 Jahre jüngeren Frau. Eine Affäre. Und das gesamte Arbeit, wo er aufgebaut hat, wurde zerstört von einem Moment zum anderen. Weil er nicht an diese Prinzipien festgehalten hat, welche Gott uns im Wort gegeben hat. Ja, er hat Buße getan und dennoch ist alles zerstört worden. Aber es geht nicht nur um einen Fehltritt, es geht um das ständig dran zu bleiben. Und entscheidend ist unser Ziel. Und ich hoffe, dass wir dieses Ziel ständig vor Augen haben. Viele Christen beginnen mit großer Freude. Sie schauen auf ihre Bekehrung zurück. Sie lesen das Wort. Sie beten. Sie sprechen über Christus, über das Kreuz. Sie wollen dienen. Sie treffen klare, teilweise sogar radikale Entscheidungen. Aber dann vergehen die Jahre. Die Jahre vergehen und langsam nimmt die geistliche Spannung ab. Und das beginnt nicht von heute auf morgen, das ist ein langsamer Prozess. Durch viele kleine Nachlässigkeiten. Was lesen wir auch bei den Sendschreiben, diese erste Sendschreiben an den Epheser. Eine geniale Gemeinde. In diese Gemeinde hätte ich auch gerne sein wollen. Aber in diese Gemeinde schleicht sich etwas hinein, was tödlich sein wird. In Epheser Kapitel 2, da lesen wir, Offenbarung Kapitel 2, Entschuldigung, in Bezug auf den Epheser, da lesen wir Vers 4, nachdem diese Gemeinde regelrecht, ja, sie bekommen ein Kompliment nach dem anderen, aber dann sagt der Herr Folgendes: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die in Philadelphia sagen, halte fest am Wort, halte fest an diese erste Liebe, bleib dran. Aber in deinen Ephesern musste Jesus schon sagen, du hast diese erste Liebe verlassen. Und dann auf einmal schleicht etwas anderes hinein, Tradition. Ein gewisser, ja, wir machen es, weil wir es machen müssen oder sollen. Das wird von uns erwartet, weil wir Christen sind. Wir gehen am Sonntag zum Gottesdienst, weil es von uns erwartet. Ja, ich bete vor dem Essen, weil es von uns erwartet wird. Und diese Passion, vor Gott zu kommen, diese Liebe zum Wort, diese Liebe oder dieser Kampf, ich will beten, ich will mit meinem Herr und Heiland und Erlöser reden. All dies geht verloren. Nochmal, eher traditionell werden wir dann. Halte fest, sagt der Herr. Und die Frage an uns ist ganz wichtig. Es ist nicht, wie haben wir begonnen. Ja, der Anfang ist wichtig. Unsere Bekehrung ist wichtig. Der Wiedergeburt ist wichtig. Aber dann kommt diese Frage, wie geht es weiter? Die Frage lautet, wie wirst du enden? Wie wirst du enden? Ja, vielleicht haben wir uns oft daran gewöhnt, das Anfang zu feiern. Ja, die Taufe ist immer so was Besonderes, nicht? Die Taufe, wo eine Person bezeugt, ich bin gestorben, nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Diese so wunderbare Zeugnis von der sichtbaren, unsichtbaren Welt, was geschehen ist, was ich war und zu was ich geworden bin. Und da fragt man sich, bist du dran geblieben? Ist dies, was du, zu was du geworden bist, ist dies noch Realität? Ist dies sichtbar? Diese Liebe zum Wort, zu Gottes Maßstab, zu dieser Frage, Gott, was willst du von mir? Halte fest, will der Herr. Und bis wann? Bis er kommt. Und der Herr sagt, ich komme bald. Und wisst ihr was? Der Herr kommt bald. Der Herr sagt nicht einfach, halte fest. Er sagt, ich komme bald, halte fest. Und so, unser Festhalten bekommt seine Kraft aus dieser Hoffnung aus. Wir halten nicht fest, weil wir glauben, diese Welt würde irgendwann unsere Überzeugung bestätigen. Wir halten fest, warum? Weil der Herr kommt. Wir halten nicht fest mit dem Glauben, alle werden sich bekehren und dann wird alles so friedlich sein. Wir halten fest, weil wir eine Verheißung haben. Christus kommt. Wir brauchen nicht den Beifall dieser Welt. Wir warten auf den Herrn. Achtung, was geschieht heute in vielen Gemeinden? Gott, letzt musste ich jemand einen Rat geben. In seiner Gemeinde wurde entschieden, der Gottesdienst soll so gestaltet werden, dass der Ungläubige sich wohlfühlen wird. Man kann es vom Mensch her, vom Fleisch her verstehen, was sie meinen, aber nicht vom Geistlichen her. Das Verständnis, warum haben wir Gemeinde? Gemeinde wird genannt im Neuen Testament Leib Christi. In der Gemeinde kommen die primär, die an Christus Jesus glauben. Die Gemeinde ist da, damit der Einzelne innerhalb der Gemeinde aufgebaut wird, gestärkt wird, ermutigt wird. Und wie werden wir gestärkt und ermutigt? Durch Gemeinschaft, durch gemeinsames Gebet und durch das Wort Gottes. Und wenn das Wort nicht mehr gepredigt wird, sondern man predigt nur noch für den Ungläubigen, dann wird der einzelne Gläubige geistlich sterben. Er wird ein Baby im Glaube bleiben und vielleicht, ja, er bleibt in dieser Säuglingphase und das war's. Die Gemeinde ist da für wem? Für die Gläubigen. Und sehr wohl, jeder ist willkommen. Mit dieser Verständnis, Gottes Wort ist lebendig, wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Gottes Wort ist so mächtig, dass auch der Ungläubige, der dabei ist, wenn er Gottes Wort hört, dass es ihm in Furcht und Zitter bringt und sagt, dies brauche ich auch. Ich habe von einem gehört, der ist mittlerweile beim Herrn, er bekehrte sich durch das Lesen der Offenbarung. Wisst ihr, was er verstanden hat? Fast nichts. Aber er hat gesagt, wenn dies stimmt, dann brauche ich Jesus. Und an dieser einen Nacht bekehrte er sich. Überlassen wir doch Bekehrung Gott. Überlassen wir es doch einfach Gott. Ja, sehr wohl müssen wir evangelistisch angehen, hin in alle Welt. Aber verlassen wir einfach Gott, dass er wirkt auf seine Zeit. Von uns wird nur eins verlangt, treu zu bleiben. Halte fest, was du hast. Ja, wir brauchen nicht den Beifall dieser Welt. Nochmal diese Frage, was erwartet der Welt von uns? Tatsächlich, der Welt erwartet sehr wohl etwas von uns. Interessant, wenn es um Ethik geht, dann wissen die in der Welt genau, wie ein Christ sich benehmen muss. Ich kann mich erinnern, das war in Militärzeit in der Schweiz. Und da habe ich mal ein Wort benutzt, das ich nicht benutzen sollte. Und ja, jetzt haben wir dich. Die wussten auf einmal alle, dass ein Christ nicht flucht. Und ich konnte dann Buße tun und dann war alles wieder okay. Ja. Aber interessant, auf einmal wissen die, wie ein Christ eigentlich sein. Es ist sehr spannend eigentlich, ja. Okay, also, wir müssen aufpassen. Wir brauchen nicht den Beifall dieser Welt. Wir brauchen nicht, dass jede Treue hier belohnt wird. Oder, ja, merken die Leute, dass ich treu bin? Nein, wir tun unsere, was wir tun, zur Ehre Gottes vor Gott. Mit diesem Verständnis der Ewigkeit. Der Herr ist der, der belohnt. Und was deine Linke tut, lass deine Rechte nicht wissen. Das ist der göttliche Prinzip. Und auch, das ist heute so stark und in, jeder muss mich verstehen. Nein, nicht jeder muss dich verstehen. Und die werden uns oft auch nicht verstehen mit unseren biblischen göttlichen Prinzipien. Und dennoch wollen wir sagen, dass dies ist, was im Wort Gottes steht und an dem halte ich mir fest. Das Wort vom Kreuz, was sagt Paulus? Ist eine Torheit für die einen. Und dennoch verkündigen wir nur eins, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Weil es gibt keine andere rettende Botschaft als nur Jesus allein. Gottes Gnade hat sich da am Kreuz von Golgatha offenbart. Aber Geschwister, auch dieses einzige rettende Botschaft wird oft von uns Christen nicht mehr in Klarheit verkündet. Was wollen wir dann von die erwarten, die draußen sind, wenn wir es ihnen gar nicht mehr bringen, wenn wir es in der eigenen Gemeinde gar nicht mehr predigen? Ja, das mit dem Kreuz und dieser Zorn Gottes oder der gerechte Zorn Gottes, das ist nicht so eine attraktive Botschaft. Lass uns das eher ein bisschen. Und das mit dem Jungfraugebot, 21. Jahrhundert, nein, das können wir die Menschen gar nicht mehr bringen. Und das mit der Auferstehung, ja, das ist doch peinlich. Nein, ist es nicht. Aber sind wir bereit, es zu bezeugen? Sind wir es bereit zu leben in jeder Hinsicht? Wir müssen in der Welt nicht wirklich verstanden werden. Müssen wir nicht, nein. Ja, wenn Jesus kommt, wird vieles, was in der Welt so groß ist, zunichte gemacht. Und sind wir einfach auch für uns ehrlich, es geht um diese kleine Treue. Bleibe treu, wo Gott dich hingesetzt hat. Ich bin überzeugt, dass wenn wir einmal beim Herrn sind, werden wir überrascht sein. Vielleicht werden wir auch überrascht sein, wer da ist und nicht da ist. Aber wir werden wahrscheinlich überrascht sein, dass es der Herr gar nicht ging, wer vorne am Kanzel stand, sondern es ging ihm nur um eins. Warst du treu? Ja oder nein? Wir haben bei uns in Dübendorf in der Gemeinde so Mitglieder, die schon über Jahrzehnte einfach treu einen Dienst machen. Ein Dienst, der vom Menschlichen her nicht so attraktiv ist. Aber sie fragen nicht nach Applaus, sondern sie tun es einfach, weil sie wissen, das ist der Ort, wo Gott mich hineingesetzt hat. Und das tue ich nicht, solange ich Lust habe. Oft ist es ja Lust- und Laune-Prinzip in der Gemeinde. Heute tue ich, aber morgen, ja, ich fühle mich nicht mehr so berufen. Wie bitte? Du fühlst dich erst nicht berufen, wenn der Herr dich eine andere Berufung gegeben hat. Oder wenn da ein Ersatz ist. Und man hört auf und denkt, ja, ich habe ja meine Sache gemacht. Nein, nein, so funktioniert das nicht im Reich Gottes. Bleibe dran, auch dann, wenn Widerstand da ist. Wenn es nicht mehr so bequem ist, wenn der Applaus nicht mehr da ist, bleibe dennoch dran. Diese Treue, diese Gabe einzusetzen, die Gott uns gegeben hat. Ja, die werden erstaunt sein. Wir werden einfach mal sehen, da gibt es Christen, die Jahrzehnte einfach treu waren. Treue Beter, treue Kämpfer. Eine Schwester, die regelmäßig gebetet hat. Ein Bruder, der trotz Druck nicht nachgegeben hat. Ein junger Mensch, die Menschen, der sich entschieden hat, dem Herrn zu gehorchen, obwohl alle anderen einen anderen Weg gingen. All diese werden mir im Himmel begegnen. Und sie werden ihre Krone bekommen. Sie werden den Lob Gottes bekommen. Und dann gehen wir zurück zu uns. Wir sehen diese Ewigkeit, wir sehen, der Herr kommt und wir sind auf der Durchreise in unserem Leben, hat ein Ziel, dies, was ewig bleibt und dennoch das Heute und Jetzt. Und diese größte Gefahr ist eine Art geistlicher Hochmut. Diese Art geistlicher Hochmut, wir öffnen da noch 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12, 1. Korinther 10, Vers 12, wo wir lesen, Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und das ist eine sehr, sehr ernste Warnung. Weil diese geistliche Selbstsicherheit ist sowas von Gefährliches. Und wir alle, jung und alt, stecken in diese Gefahr. Ich bin ja gläubig. Ich bete ja zwischendurch. Aber wir müssen sehen, wir sind nicht deshalb treu, weil unser Charakter besonders stark wäre. Wir brauchen jeden Tag die Nähe des Herrn. Jeden Tag brauchen wir sein Wort. Und wie oft hören wir, dass Christen am Anfang haben sie das Wort Gottes gelesen, studiert und auf einmal mit den Jahren immer weniger und weniger und weniger und weniger. Und das Einzige, was sie noch machen, ist auf dem Weg zum Arbeitsplatz, hören sie mal einen Podcast über das Wort Gottes. Aber das Wort redet nicht mehr. Ich bin ja gläubig. Geschwister, wir brauchen das Wort. Wir brauchen Gebet. Wie schnell vernachlässigen wir Gebet. Und ja, Gebet ist schwerste Arbeit. Aber wir lesen im Wort Gottes, betet ohne Unterlass. Und wir haben ein vollkommenes Beispiel, Jesus Christus selbst, wie er für Petrus betet, wie er sich zurückzieht und betet. Wir haben das Gebet als Einzelne, wir haben das Gebet als Familie, wir haben das Gebet als Gemeinde. Gebet, Leben zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Gebet ist Kommunikation, Reden mit Gott. Wer von euch ist verheiratet? Damit die Ehe funktioniert, was braucht es? Kommunikation. Man muss miteinander reden. Ja, ich weiß, manchmal ist das so in der Ehe, der eine denkt, ja, der weiß doch, was ich denke. Ja, der weiß doch, dass ich dies erwarte. Nein, kommuniziert miteinander, redet miteinander. Aber genauso ist Gebetsleben. Und das können viele von euch vielleicht bezeugen, die wo gelernt haben zu beten, die merken auch, wie durchs Wort und Gebet Gott zu einem redet, stärkt, ermutigt, den Weg zeigt. Immer natürlich in Bezug auf das Wort Gottes. Das Wort, Gebet, diese bewusste Abhängigkeit, am Morgen aufzustehen und sage, Herr, ich bin abhängig von dir. Nochmal Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wie war es beim König David damals mit der Sünde mit Bathseba? Auch er stand nicht auf und gesagt, so heute werde ich mal sündiger. Stimmt's? Aber er hat sich verführen lassen. Er wurde nachlässig in der Nachfolge. Wir lesen, was hat er gemacht? Siesta Mittag. Und er stand erst gegen Abend auf. Er war faul. Er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen als König. Er hat die andere geschickt ins Kampf, ins Krieg. Er hat seine Zeit nicht richtig eingesetzt. Und dann kam die Sünde auch mit Bathseba. Ehebruch hin zum Mord, indirekter Mord. Ein Lüge nach dem anderen, diese Spirale der Sünde, der immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde. Und nochmal, das geschah nicht, er stand am Morgen auf, heute will ich mal sündigen. Darum, nochmal, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es bleibt diese Befehle. Halte fest. Halte fest ist deshalb kein Aufruf zur Selbstüberschätzung. Halte fest heißt, ich brauche Gott. Ich brauche sein Wort. Ich brauche diese Gemeinschaft. Ja, vielleicht ist dieser Ruf, halte fest, auch ein Ruf an jeder einzelne von uns. Und diese Frage, was hast du schon losgelassen, was du nie hätte loslassen dürfen? An jeder stellt diese Frage sich selbst. Aber dann kommt dieser Ruf, ergreife wieder, was du losgelassen hast. Und wir müssen sehen, diese Worte sind nicht, um uns zu entmutigen, sondern er gab uns ja dies, damit wir feststehen können. Und dennoch liegt es an uns, dies wahrzunehmen. Gott ruft uns zurück. Heute ist noch Gelegenheit. Noch können wir neu die Sache ordnen. Das ist wichtig, jung und alt. Es ist nie zu spät. Ich habe jetzt von einem Missionar gelesen, der ist in tiefe Depressionen gefallen. Depressionen, weil er keine Frucht seiner Arbeit gesehen hat. Es ist so schlimm geworden, dass er schlussendlich seine Frau ist gestorben. Da hat er seine Tochter zurückgelassen in Afrika, weil sie krank war. Das war im 19. Jahrhundert. Er ging mit dem Sohn zurück nach Schweden und da hat er sogar den Glaube verworfen. Er hat keine Frucht seiner Arbeit gesehen. Und er stellte Gott in Frage. Voller Eifer ging er. Mit großer Enttäuschung kam er zurück mit seinem Sohn. Und der Sohn, die Tochter, wurde dann von einer anderen Missionarfamilie adoptiert. Später in den USA. Und im Alter hat sie dann ihren Vater wieder gesucht. Und sie fand ihn auch. Mit großer Zweifel war er da, mit 70 Jahren. Und wo er seine Tochter wieder gesehen hat, kamen die Kräfte wieder zurück. Welche Kräfte aber? Sie berichtete ihm, Papa, weißt du, da bekehrte sich einer Mann durch deinen Dienst in Afrika. Und nur dieser eine Mann, der sich durch deinen Dienst sich bekehrt hat, haben sich ganz viele später bekehrt und es sind viele Gemeinden entstanden. Und da hat er durch diesen Bericht verstanden. Er musste nur noch treu bleiben. Der Herr belohnt nicht nach Zahlen, nach Größe, sondern bleibe einfach treu. Das Schöne ist, er hat den Weg zurück zu seinem Herr, Heiland und Erlöser gefunden. Und er durfte schlussendlich in Ruhe dann auch sterben. Und dennoch waren es fast 50 Jahre, die versäumt wurden. Weil man an das Irdische festgehalten hat. An irdische Erwartungen, menschliche Erwartungen. Schwester, Gott ruft uns zurück. Noch ist Gelegenheit. Noch können wir neu anfangen. Noch können wir zurückkehren. Noch können wir sagen, Herr, das, was du mir gegeben hast, soll wieder Gewicht in meinem Leben bekommen. Und was ist es? Das möchte ich betonen. Natürlich ist das Heil, das Kreuz. Jesus Christus. Aber es ist schlussendlich das Wort Gottes. Und auch wenn wir nicht immer alles verstehen, ich habe viele Fragen in Bezug auf das Wort Gottes. Ich verstehe auch nicht alles. Aber eins weiß ich, Gottes Wort ist wahr. Nicht mein Intellekt. Und ich ordne mich das Wort, Gottes Wort. Ich nehme es so, wie es ist. Mit dem Wissen, der Herr wird mir auch wieder eine Antwort schenken auf meine Frage. Und das tut er auch regelmäßig. Ich stelle nicht Gott in Frage, ich stelle mein Intellekt in Frage. Und dementsprechend unterordne ich mich das Wort Gottes. Aber dann unterordnen heißt es auch, bewusst zu leben. Bewusst auch im Alltag wahrzunehmen. Gottes Verheißungen. Ich möchte mit drei Fragen schließen. Erstens, was hat der Herr mir anvertraut, dass ich unter keine Umstände preisgeben darf? Ich glaube, da antworten wir eigentlich alle ungefähr gleich. Zweite Frage, wo bin ich bereits dabei, etwas langsam loszulassen? Und drittens, wenn der Herr heute käme, würde er mich festhalten finden? Würde er mich finden als einer, der diese Naherwartung lebt, in dieser Erwartung auf dem Herrn, in dieser Pilgererwartung? Ein Leben hin zum Herrn und alles zu seiner Ehre. Vielleicht erwarten wir, dass der Herr große Dinge von uns verlangt. Nein, erwartet Gott nicht. Vielleicht sagt Philadelphia zeigt uns was anderes. Das heißt nur eins, bleib treu. Du hast nicht viel Kraft, halte fest. Du bist müde, halte fest. Andere gehen einen anderen Weg, du aber halte fest. Du verstehst nicht alles, halte fest. Der Zeitgeist verändert sich, das erleben wir, unsere Welt verändert sich. Dennoch wollen wir festhalten. Achtung! Nicht an Tradition primär, sondern am Wort Gottes. Du siehst wenig Frucht. Die Antwort ist, halte fest. Warum? Weil der Herr sagt, ich komme bald. Und wenn er kommt, wird sich die Frage stellen, waren wir ihm treu? Darum, halte fest, was du hast. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Matthäus 25. Matthäus 25, Vers 21. Da sagt sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Sind das Worte, wo auch Jesus uns einmal sagen wird, wenn wir in die Ewigkeit gehen? Halte fest, was du hast. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für diesen Ruf an diese Gemeinde in Philadelphia, wo du rufst, halte fest, was du hast. Herr, es ist ein Ruf an uns, an dies festzuhalten, was du uns gegeben hast. Persönlich, jeder Einzelne, aber auch zu uns als Gemeinde. Und das Kreuz von Golgatha festhalten. An dieser Verständnis, alles ist uns vergeben worden. Ja, Herr, keiner von uns in diesem Raum ist würdig, vor dir zu stehen. Du hast uns aber würdig gemacht durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Nicht einer von uns ist von sich aus gerecht. Du hast uns gerecht gemacht durch das Kreuz von Golgatha, wo unsere Schuld auf dich, Herr Jesus, kam. Du hast die Strafe auf dich genommen, damit wir diese Hoffnung haben, diese Zuversicht haben, einmal ewig bei dir zu sein. Herr, diese Zuversicht wohnt in uns, dein Geist wohnt in uns. Und so wollen wir beten, dass dieser Ruf, halte fest, nicht eine Floske wird in unserem Leben. Ein Ruf an heutigen Tag und morgen haben wir es vergessen, sondern, ja Herr, wir wollen verstehen und danach leben. Nach diesem Ruf, halte fest an dein Wort. Totales Vertrauen. Dieses Wissen, alles ist vollbracht geworden. Und keine Kraft dieser Welt kann uns wegreißen von dieser Hoffnung, der wir haben, einmal ewig bei dir zu sein. Und so wollen wir das heute und jetzt so leben, wie du es von uns erwartest. Ein Leben ganz zu deiner Ehre. Wir wollen festhalten an dein Wort. Und so beten wir, Herr, komme bald. Amen.